König der Steine, der Diamant, ist heute der Titel der SWR-Kulturmatinee. Und wir wollen dem König jetzt genauer unter die Krone gucken, zusammen mit Dr. Nina Engwicht. Die Politikwissenschaftlerin hat über Blutdiamanten in Sierra Leone promoviert. Jetzt lehrt sie Kriminologie an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Wiesbaden. Guten Tag, Frau Engwicht.
Guten Tag.
Fangen wir erstmal mit diesem Wort an. Blutdiamanten, da denkt man an Diamanten, die Kriege finanzieren, aber auch an Minen, an Kinderarbeit. Was genau sind Blutdiamanten?
Also der Begriff der Blutdiamanten oder auch Konfliktdiamanten ist eigentlich bekannt geworden im Zusammenhang mit den Bürgerkriegen, insbesondere in Sierra Leone und Angola. In diesen Kriegen wurden Diamanten von Rebellenarmeen verwendet, um den fortwährenden Verlauf dieser Kriege zu finanzieren. Der Begriff Konfliktdiamanten hat dann weiterhin an Bekanntheit gewonnen im Zusammenhang mit dem Kimberley-Prozess. Der Kimberley-Prozess war die Reaktion auf diese Kriege und es sollten diese fürchterlichen Kriegsverbrechen, die auch begangen wurden in diesen Kriegen, durch die Regulierung des Diamantensektors dann unmöglich gemacht werden oder reduziert werden.
Kimberley-Prozess, das war 2000, das klingt ja wie ein Gerichtsverfahren, ist aber auch der Name für ein Zertifizierungssystem. Wie funktioniert das?
Genau. Der Kimberley-Prozess wurde initiiert von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, auch von Regierungen und Unternehmen, die im Diamantenhandel aktiv sind und will den Handel mit Rohdiamanten regulieren. Also die Ausfuhr von Rohdiamanten soll nur noch zertifiziert möglich sein, also mit einem Kimberley-Zertifikat. Und was dort zertifiziert wird, ist, dass diese Diamanten nicht von Rebellengruppierungen abgebaut wurden. Das ist also ganz wichtig. Staatliche Behörden zertifizieren, dass diese Diamanten nicht von Rebellengruppierungen abgebaut wurden oder gehandelt wurden. Das bedeutet aber eben auch gleichzeitig, dass auch nur die Gewalt von Rebellengruppierungen damit gefasst ist. Also staatliche Gewalt, die wir vielfach gegen illegale Schürfer beispielsweise finden oder in Minenregionen finden, schlechte Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Umweltzerstörung, all das wird durch den Kimberley-Prozess aktuell noch nicht gefasst.
Was bewirken denn solche Maßnahmen wie der Kimberley-Prozess oder Fairtrade-Handel in Ländern wie Sierra Leone? Profitieren die von diesem Kimberley-Prozess?
In gewisser Weise schon. Also der Kimberley-Prozess ist, die Initiatoren sind sehr stolz darauf, dass mehr als 80% des Handels legalisiert wurden. Gleichzeitig gibt es aber auch immer noch vielfältige Schlupflöcher. Also Diamanten können auch noch weiterhin geschmuggelt werden. Tatsächlich ist mit dem Ende des Bürgerkrieges und auch grundsätzlich im Zusammenhang mit Staatsaufbau in Sierra Leone die Gewalt, die wir in diesen Bürgerkriegen gesehen haben, die sehen wir heutzutage nicht mehr. Gleichzeitig ist der Diamantenabbau mit sehr starker Armut verbunden und mit Arbeitsbedingungen, die sehr belastend sind und die auch teilweise durchaus gewaltvoll sind.
Kann man denn dann eigentlich diesen illegalen Diamantenhandel überhaupt eindämmen oder überprüfen, wenn das so unklar ist, ob das nun von staatlicher Seite oder von privatwirtschaftlicher Seite in Anführungszeichen betrieben wird?
Ja, es gibt auch weiterhin Versuche, wirklich den Handel von der Mine bis in den Verlobungsring oder wo der Diamant dann auch landen soll, nachzuvollziehen. Das funktioniert natürlich insbesondere dort gut, wo wir ein Unternehmen haben, das eine sehr große Schürfoperation hat. Idealerweise in einem Land, in dem Menschenrechte und Arbeitsrechte auch geachtet werden. Also hier haben wir eine sehr gute Nachvollziehbarkeit. Der Nachteil ist aber, dass diese großen Minen eigentlich auch wiederum immer bei der dortigen Bevölkerung für Konflikte, für Ohnmachtsgefühle, für das Gefühl, vertrieben zu werden, das Gefühl, nicht zu profitieren von diesem unfassbaren Reichtum sorgen. Auf der anderen Seite dieser kleine Handel, der von Menschen betrieben wird, die mit den Füßen im Wasser stehen und dort Diamanten schürfen, der ist für Staaten kaum nachzuvollziehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch illegale Diamanten zu legalisieren. Von der Bevölkerung wird dieser Diamantenabbau auch oft als Subsistenzwirtschaft betrieben.
Ja, zumal diese kleinen Diamanten, ich glaube, kaum was kann man leichter schmuggeln als die, oder? Stelle ich mir das zu naiv vor?
Doch, Diamanten sind sehr einfach zu schmuggeln.
Bei Ihren Forschungen, sind Sie da auch selbst mal in Minen oder auf Diamantenumschlagplätzen unterwegs gewesen?
Ja, ich habe viel mit insbesondere den sogenannten artisanalen Schürfern gesprochen, die also selbst losziehen mit ihren Shakers, heißen diese Siebe, und Diamantenschürfen häufig unterstützt von einem sogenannten Supporter, der also diese ganze Operation finanziert. In Sierra Leone beispielsweise werden diese, auch oft sehr kleinen Diamanten, die dort gefunden werden, dann gehandelt auf kleineren Marktplätzen von illegalen Diamantenhändlern, die den Schürfern die Diamanten abkaufen und dann zu einem legalen Exporteur auch bringen, der die Diamanten kauft und dann legalisiert und ausführt.
Also das heißt, so einen richtig ganz und gar legalen Weg gibt es wahrscheinlich gar nicht.
Es gibt tatsächlich auch lizenzierte Schürfoperationen. Dafür werden dann eben Lizenzgebühren bezahlt. Und wenn sozusagen die Schürfoperation lizenziert ist, dann ist der Weg des Diamanten von der Mine bis dann auch auf den europäischen Markt oder bis an den Ort, wo der Diamant dann geschliffen wird, auch tatsächlich nachvollziehbar.
Es gibt ja inzwischen sogenannte Fairtrade-Diamanten. Ist das sowas in der Art, wo der Weg der Diamanten von der Mine bis zum Juwelier komplett nachvollziehbar sein soll?
Ja, das ist der Gedanke dahinter. Das gibt es auch in Sierra Leone. Gibt es Fairtrade-Pilotprojekte. Das beinhaltet, dass die Teilnehmer dieser Projekte Diamanten, wenn sie finden, sofort fotografieren, dann auch wichtige Charakteristika festhalten und den Diamanten dann auch bei den teilnehmenden Händler an diesem Projekt dann dort auch verkaufen.
Sind sie denn optisch überhaupt irgendwie zu markieren und zu unterscheiden?
Das kommt in meinem Verständnis sehr stark auf die Größe des Diamanten an. Also die sehr, sehr kleinen Melee-Diamanten sind, soweit ich weiß, nicht irgendwie zu markieren. Also die könnte man abfotografieren und vermessen. Bei größeren Diamanten ist das tatsächlich möglich, diese auch zu markieren und dann den Weg des Diamanten auf diese Weise nachzuvollziehen.
Aber es scheint trotz aller Bemühungen, dass der Abbau von Diamanten immer irgendwie problematisch ist. Menschlich, ökologisch, spricht das nicht für synthetische Diamanten?
Ja, ich würde sagen, wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein möchte, dass der Diamant, den man am Finger trägt, mit keinem Leid verbunden war, dann könnte man sich Labordiamanten auch kaufen. Aber diejenigen, die am Abbau beteiligt sind, möchten damit natürlich auch weiterhin ihr Leben finanzieren. Das ist Abbau, der teilweise auch am Nachmittag nach der Landwirtschaft betrieben wird, um sich noch so ein Zugeld zu verdienen. Aber die Arbeitsbedingungen sind eben in hohem Maße problematisch, kann man sagen.
Welchen Einfluss zum Schluss haben die Verbraucher auf die Situation? Worauf muss man achten, um nicht zu viel falsch zu machen?
Ich vermute, die meisten Diamanten, die Menschen in Europa kaufen, die kommen mit einem sogenannten Kimberley-Zertifikat, dann könnte man sagen, dadurch ist der Diamant ja nachgewiesenermaßen auf legalem Wege nach Deutschland gekommen. Ich weiß nicht, ob man darüber hinaus eine hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach nicht. Aktuell werden natürlich auch Diamanten, die aus Russland kommen, der weltgrößte Diamantenexporteur, dürfen auch nicht in die EU eingeführt werden. Ich würde behaupten, wenn man sich denn Diamanten kauft und die in Deutschland kauft, dann ist das natürlich schon mal eine größere Sicherheit, als wenn man sie, weiß ich nicht, auf Reisen in Indien kauft. Das dürfte aber für die meisten Menschen vermutlich auch wenig Relevanz haben, die sich, wenn überhaupt, höchstens einmal im Leben Diamanten kaufen oder geschenkt bekommen.
Und wie ist das für Sie, wo Sie so viel darüber geforscht haben? Hat dieser Glitzerstein auf Sie eine anziehende Wirkung?
Es geht. Also natürlich, wenn man mal auch ja größere Rohdiamanten gesehen hat, wenn man sich damit beschäftigt, wie Diamanten geschliffen werden, in welche Form sie geschliffen werden können, dann ist das natürlich faszinierend. Ja, tatsächlich, wenn man sich die Arbeitsbedingungen mal angeschaut hat in den Minen, dann kann man, glaube ich, mit Diamanten nicht mehr so viel anfangen.
Dennoch habe ich am Anfang Ihrer Antwort ein kleines Glitzern gehört in der Stimme. Frau Engwicht, danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Die Politikwissenschaftlerin Nina Engwicht hat zum Diamantenmarkt in Sierra Leone geforscht. Sie hören die SWR-Kulturmatinee, in der es heute heißt König der Steine, der Diamant.